Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Ausgesprochen Achtsam Podcast. Heute habe ich wieder eine besondere Gästin, die es geschafft hat, Achtsamkeit, Langsamkeit und Nachhaltigkeit im Business nicht nur erfolgreich zu leben, sondern auch an andere weiterzugeben. Meine heutige Gästin ist Karin Graf-Kaplana, Slow Business Mentorin, systemische Coachin, Gründerin des Slow Growth Clubs. Und ich schmeiße ja sehr selten mit Zahlen um mir, aber diese Zahlen müssen erwähnt werden. Und zwar, sie hat über 170 Podcast-Folgen, über 500 Blogartikel, über 13.000 verkaufte digitale Produkte und zwei erfolgreiche Memberships für über 250 Frauen am Start. Und Karin weiß ganz genau, wie man ein Business mit Herz und Substanz aufbaut. Nach ihrem Burnout und den ersten kräftezehrenden Jahren in der Selbstständigkeit hat sie die Slow-Growth-Methode entwickelt, über die wir auch sprechen werden, eine Haltung und Strategie, die Achtsamkeit und Erfolg vereint. In unserem Gespräch möchte ich mit Karin über ihren sehr inspirierenden Weg sprechen, darüber, wie man aus Überforderung zur inneren Balance finden kann und wie Slow Business für mehr Erfüllung und nachhaltigen Erfolg sorgen kann. Liebe Karin, so schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Liebe Rini, ich danke dir von Herzen für diese Einladung. Ich freue mich so sehr, dass ich heute da sein darf. Danke.
Sehr, sehr gerne. Ich war ja auch bei dir in deinem fantastischen Slow Business Podcast, heißt der Podcast jetzt.
Genau.
Habe ich einen Stolperer bekommen zu Gast. Und da hatten wir auch ein ganz feines Gespräch über digitale Achtsamkeit und wie wir bewusst mit digitalen Medien umgehen. Und heute möchte ich mit dir über... Und außerdem, der Podcast von der Karin ist von mir auch eine Herzensempfehlung. Es gibt wenig Podcasts, wo tatsächlich in aller Ruhe über ein Thema gesprochen wird, wo nicht gehetzt wird und wo wir auch eine sehr eigene Stimme von der Person haben im Sinne von besondere Meinungen und eine besondere Einstellung zu Business-Themen, die für Selbstständige sehr wichtig sind. Und ich finde deinen Podcast sehr wertvoll und kann ihn nur empfehlen.
Danke.
Gerne. Genau. Wir wollen ja heute über Slow Business sprechen und ich habe wahrgenommen, dass du darüber wie eine Art Lebensphilosophie sprichst. Was war dein persönlicher Wendepunkt, der dich auf diesen Weg gebracht hat?
Ja, es gibt bei mir so zwei Punkte, an denen ich das festmachen würde. Das eine ist tatsächlich mein Burnout gewesen, das wirklich Spuren hinterlassen hat bis heute, obwohl es schon viele Jahre zurückliegt. Und ich sage immer sehr liebevoll, ich bin nicht mehr diejenige, die ich vor dem Burnout war. Ich wurde auch nie mehr wieder zu dieser Person, die ich vorher war. Gleichzeitig ist es so, dass ich aber wirklich ganz bewusst auf meine Ressourcen, auf meine Grenzen achten muss, weil mir das einfach dann wirklich schnell auch zu viel wird. Sagen wir es mal so, es wird mir nicht schnell zu viel, es wird mir dann irgendwann zu viel und ich muss aufpassen, dass ich diesen Punkt nicht übersehe. Und deshalb bin ich sehr, sehr wach und sehr, sehr achtsam, was meine eigene Überforderung betrifft, weil ich mich sehr, sehr gerne fordere. Du hast ja auch die Zahlen am Anfang erwähnt. Das ist ja alles dadurch entstanden, dass ich mich schon auch sehr pushen kann. Mhm. Und da muss ich aber wirklich dann eben aufpassen auf mich, gut auf mich aufpassen. Das war so der eine Wendepunkt, ja, dass ich einfach für mich gespürt habe, mit dem schneller, höher, weiter, mit dem Vollgas geben, die Nächte durcharbeiten, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen, kann ich und will ich nicht mit, wenn ich gesund bleiben möchte. Der zweite Wendepunkt war der, dass 2017 meine Steuerberaterin mich angerufen hat und gesagt hat, Frau Graf-Kaplana, ich habe jetzt gerade Ihren Jahresabschluss fertig gemacht. Und ich wollte Ihnen nur sagen, Ihr Mann kann den Alleinverdienerabsatzbetrag beantragen. Und ich bin zu diesem Zeitpunkt aus allen Wolken gefallen, weil ich damals in dem Jahr 2017 wirklich, ja, ich würde sagen, 40 Stunden gearbeitet habe, 50 Stunden gearbeitet habe mit zwei wirklich noch kleinen Kindern. Und ich habe wirklich alles geopfert um diesen Erfolg. Und ich habe mich nie gefragt, was ist dieser Erfolg eigentlich, nachzuhecheln. Und habe dann dieses Ergebnis präsentiert bekommen. Und das war der Moment, wo ich dann wirklich auch einen Mental Breakdown hatte. Und ich mir geschworen habe, so kann es nicht weitergehen. Und das sind so die zwei Punkte, die dann eigentlich zu dieser Slow Business Methode und auch zu meiner Haltung Slow Business geführt haben.
Ja, Wahnsinn, ich bin gerade wirklich ja, fast geschockt, muss ich sagen, besonders über die zweite Aussage, die ich so nicht wusste. Und ich finde es auch sehr mutig von dir, dass du das auch öffentlich machst. Machen wir leider viel zu wenig in der Selbstständigkeit. Das waren dann schon harte Fakten, die dazu natürlich bewegt haben, zusätzlich natürlich zum ersten Wendepunkt zu sagen, hey, was mache ich hier eigentlich und kann ich es auch anders machen, sodass es mir gut geht
Genau.
in der Gesundheit, was du auch erwähnt hast, aber auch in meinem Business, dass meine ganzen Aktivitäten, die ich mache und die ganze Mühe, die ich mir mache, auch dann Früchte tragen kann. Das war
Danke.
wahrscheinlich ein ganz, ganz besonderer Moment in deinem Leben. Und dann hast du dich dazu entschlossen, eben die Sache anders anzugehen, langsamer anzugehen, auch achtsamer anzugehen. Und ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht, wo es auch um dieses Thema geht, über das ich dich gleich fragen möchte. Und zwar, viele glauben, dass in der Selbstständigkeit das Langsame, so dieses Slow und der Erfolg Gegensätze sind. Ja, und bei mir sagen ja auch, kann man achtsam und erfolgreich sein? Höre ich auch oft. Wie gehst du damit um? Was entgegnest du dieser Vorstellung?
Ja, ich sehe es natürlich, wie du dir vorstellen kannst, völlig anders. Denn, und ich habe das jetzt wirklich auch nicht nur an mir erprobt, sondern sehe das auch an den vielen, vielen Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dass aus dieser Hetze, ja, schnell zum Beispiel skalieren zu wollen, schnell über die Maßen viel Umsatz zu machen, viel Reichweite zu gewinnen und so weiter, ohne dass diese Basis stimmt. Ganz oft folgt, dass die Frauen wirklich verzweifelt, ausgebrannt und ja auch voller Selbstzweifel sind, weil sie versuchen, ein Riesengebäude auf einen Boden zu bauen, der noch komplett wackelig ist. Und deshalb ist für mich im Slow Business so wichtig, uns die Zeit zu nehmen, diesen Boden gut zu beackern und zu schauen, was braucht es für mich, damit es auf stabilen Beinen stehen kann. Und dann erst im nächsten Schritt zu sagen, okay, und wie kann ich jetzt zum Beispiel skalieren und so weiter, wenn ich das möchte. Man kann ja auch sehr erfolgreich sein, ohne zu skalieren zum Beispiel. Ja. Aber es ist uns halt wirklich auch, vor allem in den sozialen Medien in den letzten Jahren, so eingetrichtert worden, was man, wenn man jetzt sich wirklich große Unternehmen, die es seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht sogar gibt, dass bei denen niemals so war, dass die von einem Moment auf den anderen durch die Decke geschossen sind. Ja. Das sind ganz viele One-Hit-Wonder, sage ich jetzt einmal, die da auf Social Media kursieren und viele orientieren sich daran und vergessen, dass eben dieses nachhaltige, langsame, strategische Arbeiten aus meiner Sicht die Basis ist, damit das auch wirklich nachhaltig erfolgreich sein kann, das Business.
Kann ich nur unterschreiben. Woran meinst du, dass es liegt, dass Menschen so ungeduldig sind, auch im Business, dass wir alles schnell erreichen wollen, dass wir so viel so schnell erreichen wollen? Liegt es in unserer Natur, meinst du?
Ja, ich glaube, es liegt einerseits, naja, ob es in unserer Natur liegt, ich glaube, es liegt gar nicht in unserer Natur, aber es liegt, glaube ich, auch am Zeitgeist. Also es wird ja immer alles schneller, ja. Die Kommunikation muss schneller werden, ja. Wenn wir an die sozialen Medien denken, es wird immer alles kürzer, ja. Also ich denke mir immer, wie kurz kann ein 7-Sekunden-Reel noch werden, ja? Also es wird ja immer alles schneller, schneller, schneller. Und es sind halt wirklich auch die Vorbilder, die natürlich auch immer zeigen, bei mir funktioniert das in dieser Schnelligkeit, wo wir ja gar nicht die ganze Geschichte im Hintergrund kennen. Ja? Diese Zahlen zum Beispiel, die du am Anfang genannt hast, ja, die sind in 10 Jahren Selbstständigkeit entstanden. Und das finde ich immer so wichtig, das auch dazu zu sagen, weil wir ja oft das Gefühl haben, wow, also innerhalb von wenigen Jahren oder vielleicht Monaten hat das geklappt. Und dann ist immer natürlich diese Vergleicheritis, ja. Und warum schaffe ich das nicht, ja? Warum schaff's ich nicht, die Nächte durchzuarbeiten? Warum habe ich immer wieder Tage unter der Woche, wo ich mich vielleicht gar nicht so kraftvoll fühle und nicht so weiter, noch nicht so viel weitergeht, ja. Und da ist wirklich dieses schnelle, der schnelle Durchbruch ist sozusagen das, was angestrebt ist, was vielleicht auch als normal angesehen wird. Und das sehe ich höchst problematisch, ja.
Ja, es ist höchst problematisch, weil es kommt nicht selten vor, dass auch bei mir, beim Coaching oder beim Mentoring, Selbstständige dabei sind, die vielleicht ein Jahr Selbstständigkeit hinter sich haben oder 2 Jahre. Und diese Erwartungshaltung, dass alles schnell passieren muss, dass ich ganz schnell diesen Umsatz habe, dass ich ganz schnell ganz alle meine Vorstellungen vom Leben, wie ich es gerne leben möchte, erfüllt haben muss nach 1 oder 2 Jahren Selbstständigkeit, ist tatsächlich dann auch etwas, was eine Erwartung von außen ist und sich die Person wirklich nicht tatsächlich damit auseinandergesetzt hat. Ist das realistisch? Ist das wirklich realistisch? Also wie realistisch kann es sein in meiner Situation, in meiner Selbstständigkeit, dass das möglich ist? Und weil ich ja schon seit 2008 selbstständig bin und dann anfange zu erzählen und viele sehen ja bei mir, wie du auch sagst, oder bei dir diese schönen Zahlen, wo wir gerade jetzt sind. Und keiner weiß, wie viele Jahre es gedauert hat, dahin zu kommen, wie viel Arbeit das war und wie viel auch, wie du sagst, Zweifel und Bemühungen und schlaflose Nächte und, um irgendwann dann mal im Laufe der Jahre wirklich das Boot in die Richtung zu bekommen, wo wir ja auch segeln möchten auf diesem Meer des Business, sage ich mal. Das braucht alles Zeit, aber das ist halt eben nicht sexy genug, es zu erzählen als Geschichte. So Ausdauer und Geduld, das sind so Begriffe, die hört man kaum, ne?
Voll, ja. Und was ich schon auch sagen muss, ist, dass diese Zahlen, ja, die da auch immer, also die Umsatzzahlen zum Beispiel, 10K ist ja etwas, was jetzt viele, viele Jahre in aller Munde war, ja. Also so in die Richtung, wenn du nicht 10.000 Euro Umsatz im Monat machst, ja, dann
Jesus
ist das
bleibt.
eigentlich nur ein Hobby und
Genau.
dann solltest du lieber zurück in die Anstellung gehen.
Wahnsinn. Ja.
Das ist ja genau sowas, was dann wirklich, ich sage das jetzt bewusst so, ja, ich arbeite sehr viel mit Frauen, den Frauen den Floh ins Ohr setzt, wenn sie dann 3.000 Euro Umsatz im Monat machen, dass das eigentlich für die Katz ist, ja, und viel zu wenig. Und das ist so, so zerstörerisch, muss ich wirklich sagen. Weil 10.000 Euro Umsatz im Monat zu machen und das konstant übers Jahr, gerade am Anfang. Viele werden mich jetzt wahrscheinlich dafür irgendwie ja, an den Pranger stellen, aber ich halte das nicht für gesund und nicht für realistisch,
Ja.
wenn man wirklich auch die Achtsamkeit und die Selbstfürsorge und vielleicht kann man auch noch erwähnen, wir haben ja auch noch ein Leben
Ja.
außerhalb unseres Business, auch wenn das sehr erfüllend sein kann und so weiter, ja. Wenn man das mit einbeziehen möchte, ist das sehr, sehr schwierig möglich. Fast unmöglich, ja.
Ja, sehe ich genauso. Und bei mir hat es auch mehrere Jahre gedauert, dass ich in einem höheren fünfstelligen Umsatz oder auch sechsstelligen war. Aber das ist nicht Gewinn, ne? Wir reden hier über Umsätze und dann hat
Das
jede
ist
und
das
jeder von
Nächste,
uns,
genau.
ja, dann hat jeder und jede von uns natürlich die eigenen Kosten. Und dann kommt es dann darauf an, okay, was bleibt dann übrig und was habe ich sonst noch so am Laufen im Leben, dass ich, kann ich damit gut leben, so wie ich mir ein gutes Leben vorstelle. Und ich glaube, darum geht es auch, dass jeder und jede von uns eine andere Vorstellung von einem guten Leben hat und natürlich auch von Erfolg und wie dieser definiert wird, ne? Also es gibt nicht nur eine Definition von Erfolg und das muss ich auch immer wieder betonen, wenn ich mit Selbstständigen spreche. Und apropos, wir haben ja am Anfang von dir gehört, diese zwei sehr starken und sehr prägenden Wendepunkte in deinem Leben. Und du hast am Anfang vom Burnout gesprochen. Wie hat dieses Burnout in der Arbeit, in deiner Selbstständigkeit, wie hat diese Erfahrung dein Verständnis für Erfolg verändert? Also musstest du Erfolg für dich dann neu definieren?
Es hat sich dahingehend verändert, dass ich keinen Kunden, keine Kundin, kein Projekt, keine Idee, und ich habe viele, viele tolle Ideen, so wichtig empfinde, dass ich mich in eine Situation bringe, die mich total überfordert. Ja, also das ist etwas, was sich bei mir sicherlich vollkommen dadurch geändert hat. Also ich habe mir immer ganz, ganz ambitionierte Ziele gesetzt, ja, und so diesen Zugang gehabt, geht nicht, gibt's nicht, sondern wir machen es halt irgendwie möglich. Und das schon auch dann als Erfolg gesehen, diesen ganzen Anforderungen standzuhalten. Und eben zu schauen, und dann nehme ich noch ein Projekt dazu und dann mache ich noch was. Und das hat sich bei mir vollkommen verändert. Ja. Also für mich ist wirklich Erfolg, und das sage ich jedes Jahr aufs Neue, wenn ich am Ende des Jahres, da mache ich immer so eine Jahresabschluss-Podcast-Folge, vor meinem Mikrofon sitze und nicht erschöpft bin. Ja, das ist einmal eines meiner wichtigsten Erfolgskriterien für jedes Jahr. Das ist jedes Jahr eine Challenge, weil ich natürlich auch meine Muster habe und immer da so ein bisschen dagegen arbeiten muss. Aber das ist eines meiner wichtigsten Erfolgskriterien, ja. Und das hat sich sicher total verändert.
Wie schön, dass du diese Themen so ansprichst und schön, dass ich mit dir darüber auch so sprechen kann. Was für eine schöne Definition von Erfolg, dass man am Ende des Jahres eben nicht ausgebrannt sitzt vor einem Mikro oder am Schreibtisch oder wo auch immer, einfach wirklich gut noch bei sich ist und es einem körperlich und seelisch gut geht, finde ich für mich auch einen Teil der Definition von Erfolg, der ganz, ganz wichtig ist, dass es mir gut geht dabei, dass ich mich nicht ja, komplett wegradiert habe, körperlich oder mental. Ja.
Ja, und was ich total spannend finde, und das ist sicherlich ganz interessant für viele, die heute zuhören, seit dem Zeitpunkt, als ich das wirklich so gelebt habe, ja, und begonnen habe, meinen Arbeitseinsatz und auch meinen Umsatz, was dabei rauskommt, wirklich in Balance zu halten, nicht so wie es damals 2017 war, ist auch der finanzielle Erfolg da. Also ich bin im Moment so finanziell erfolgreich wie noch nie vorher in meinem Business, obwohl ich so einen hohen Wert lege auf eben meine Selbstfürsorge und meine Achtsamkeit. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass das sozusagen sogar so etwas wie ein Erfolgsfaktor ist, dass wir uns darum kümmern, ja.
Ja, ich glaube, es geht auch gar nicht anders, dass wenn wir, ja, es ist wieder dieses Beispiel, das man oft sagt, bei einem Flugzeugabsturz, ne, sagen ja immer die Stewardessen erst die eigene Maske aufsetzen und dann die vom Kind oder von der Person, die neben einem sitzt und so weiter und Hilfe braucht. Weil wenn es mir nicht gut geht und wenn ich mich nicht um mich selbst kümmere, kann ich auch nicht in meiner vollen Kraft sein, nicht nur körperlich, aber auch in der schöpferischen Kraft, die es ja auch braucht, um mein Business voranzubringen, auf welcher Ebene auch das sein mag, mit Fortbildungen, mit Angeboten, mit der Werbung, die ich mache, mit Marketing und so weiter. Und ich finde das ganz, 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 ganz wichtig, diesen Faktor der Selbstfürsorge und immer bei mir sein, immer in meiner Mitte sein, um wirklich und immer wieder abzuchecken, wie geht es mir, auch im Laufe des Jahres.
Voll, also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich sehe das sogar so, dass wenn wir in dieser Hetze drinnen sind, ja, also und eben sehr wenig mit uns in Verbindung sind und unseren Körper, unsere Seele immer wieder gut zuhören und sie fragen, was sie brauchen und vor allem dann eben auch noch getrieben durch dass das, was wir machen, nicht gut genug ist oder der Umsatz nicht hoch genug ist und so weiter, sind wir in einer geistig-mentalen, psychischen Verfassung, dass wir keine guten Entscheidungen treffen. Ja. Du kannst in so einem Zustand keine guten Entscheidungen treffen, sondern da kommt eben dann, kommen solche Sachen, dass wir einen Auftrag nach dem anderen annehmen, ohne uns wirklich mal anzuschauen, sind die überhaupt profitabel, ja? Oder führt das eigentlich nur zu mehr Umsatz, aber eigentlich habe ich viel mehr Stundeneinsatz. Das heißt, diese Ruhe, dieses in sich zu ruhen, das ist ja nicht so wuhu, ja, dass man sagt, okay, das ist irgendwie spirituell, nice to have, was auch immer. Für mich ist das wirklich was Essentielles, um ein Business strategisch führen zu können.
Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Ich bin zum Beispiel gerade dabei, das passiert, ist jetzt ein Prozess, der hat vor vielleicht 2, 3 Monaten angefangen, vieles zu ändern in meinem Business. Und ich gehe das extrem langsam an, um eben in dieser Ruhe zu sein, um eben bei mir zu sein, um immer wieder abzuchecken, was ist der nächste Schritt? Wo muss ich jetzt noch hin, um mir Sachen anzuschauen, Sachen zu überprüfen? Wo brauche ich eine dritte Person dafür? Wie kann ich, und ich kann das nur in Ruhe machen. Ich kann das nicht in der Hetze machen. Ich kann es nur langsam angehen. Und um mich dabei nicht zu überfordern, um mein System nicht zu überfordern, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie du gesagt hast. Genau. Anders geht's nicht, ja. Wo wir schon bei diesem langsamer Sein sind, ich habe ja auch am Anfang deine Slow Growth Methode erwähnt. Wie würdest du sagen, was sind so die Ansätze, die du erwähnen möchtest, die sie tatsächlich von anderen Bekannten vielleicht auch oder herkömmlichen Business-Ansätzen und Strategien unterscheidet?
Ja, der große Unterschied, und das ist wirklich ein wesentlicher Unterschied, ist der, dass ich immer die Zeit mit einbeziehe. Ja, das heißt, alle meine Frauen, die mit mir arbeiten, müssen am Anfang eine, das müssen alle, ob sie wollen oder nicht, eine Ressourcenplanung ausfüllen. Und in dieser Ressourcenplanung schauen wir uns an, wo fließt die gesamte Zeit hinein. Und wenn jetzt eine Frau 40 Stunden in der Woche arbeitet, dann sollte idealerweise in dieser Zeit eine Summe X an Umsatz erwirtschaftet werden, weil sonst ist das ja nicht in Balance. Ja? Also wenn sozusagen ganz, ganz viel Zeit reinfließt ins Business, aber eben so wie es mir damals passiert ist, kein Umsatz rauskommt, dann stimmt was nicht. Ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nirgends so erlebt, dass in einem Business Mentoring, in einem Coaching wirklich die Zeit so ein wesentlicher Faktor ist. Mhm. Und das unterscheidet aus meiner Sicht, ja, ich kenne natürlich nicht alle Methoden, aber viele, viele Methoden von eben der Slow Growth Methode, weil das gleich am Anfang dann für ganz, ganz große Aha-Effekte sorgt. Vor allem zum Beispiel, wenn man dann ausrechnet, wie viel Zeit in Instagram zum Beispiel geht.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, genau. Da sind dann immer ganz, ganz große Aha-Effekte. Und da beginnt nämlich dann ein sehr, sehr interessanter Prozess, den ich eben durch diesen Weg dann auslösen kann, wenn sich die Frau darauf einlässt, nämlich zu schauen, okay, ist es wert, dass ich so viel Zeit in diese oder jene Tätigkeit stecke und was kommt da eigentlich dabei raus dann? Ja?
Das ist, ich liebe es, weil du so ganz klar am Anfang sagst, hey, wir machen hier kein Wu-Wu, wie du sagst, ne? Weil man denkt immer, diese ganzen Ansätze sind so, ja, irgendwie so, irgendwie in den Wolken. Aber nein, wenn wir Entscheidungen für unser Leben treffen möchten, müssen wir Klarheit haben. Und Klarheit gibt uns halt eben dieses genaue Hinschauen tatsächlich auf die Zahlen. Wie viel Zeit, wie viel Umsatz? Lohnt es sich letzten Endes? Und wie geht es mir dann auch damit? Das ist genauso wie beim Social Media Marketing. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, wie viel machst du auf Social Media, wenn mich jemand fragt, ich möchte weg, weil es mir nicht gut tut oder ich denke darüber nach, ich weiß es nicht. Wie viel Zeit investiert man in Social Media und was kommt dabei raus? Sind die Ziele, die ich mir gesetzt habe, sie über Social Media zu erreichen, wenn ich mir überhaupt welche gesetzt habe? Kommt das alles zustande? Passiert das alles so, wie ich es möchte? Ne? Und also diese Klarheit am Anfang kann schon wirklich, wie du sagst, sehr viel anstoßen, dass dann die nächsten richtigen Schritte gemacht werden oder dass die Route korrigiert wird. Finde ich ganz
wichtig. Ja, und wir können aus meiner Sicht kein Slow Business führen, wenn wir diese Sache nicht in Balance haben. Weil ein übermäßiger Zeiteinsatz bei zu wenig Umsatz führt zwangsläufig immer dazu, dass wir getrieben sind. Weil wir mehr machen, mehr machen, mehr machen wollen, damit mehr Umsatz reinkommt, weil ja zu wenig reinkommt für die Zeit, was wir reinstecken. Das heißt, so sehe ich das, dass wenn man eben ganz am Anfang gleich einmal an diesem Rädchen dreht, ist ja überhaupt in weiterer Folge erst Slow Business möglich. Weil solange wir in dieser Hetze und in diesem Getriebensein drinnen sind, ist das ja nicht möglich.
Definitiv, ja. Ja. Wir haben auch über Achtsamkeit natürlich gesprochen und Selbstfürsorge, das fließt ja ganz von alleine damit rein. Wie setzt du das, wenn du das ein bisschen beschreiben möchtest, entweder im Slow Growth Club um praktisch, also auf was kann man sich da freuen, wenn man da teilnehmen möchte oder auch eben mit dir dann vielleicht im Coaching zusammenarbeiten möchte? Wie gehst du daran?
Ja, also bei mir ist es definitiv so, dass ich die Frauen sehr gern fordere, ja, egal in welchem Format, ob im Slow Growth Club oder im 1:1 Mentoring. Aber das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Coaches. Ich schaue immer, dass sie sich nicht überfordern. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr oft meine Aufgabe, die Frauen dann so ein bisschen, ja, davor zu bewahren, sich immer wieder neue Sachen aufzuheißen, immer wieder neue Sachen zu tun, ja, die sie eigentlich nur in Stress bringen. Und wir kennen das alle, wir haben eine Idee und die fühlt sich gerade so gut an und da brennen wir dafür und wir haben das Gefühl, wow, jetzt muss man das sofort umsetzen, das kenne ich von mir auch, ja, ohne dass, das ist Achtsamkeit, zwischen Reiz und Reaktion ist ja dieser Raum, ja. Und der Reiz wäre jetzt in dem Fall die Idee, und die Reaktion wäre, und ich mache jetzt eine Landingpage und dann spreche ich gleich mit drei Personen und wann könnt ihr das rausschießen und wann mache ich dann die ganzen Inhalte und so weiter. Und die beginnt schon auf Canva irgendwie was zu designen und keine Ahnung, das kennen wir alle. Und es gibt aber diesen Raum dazwischen. Und in diesem Raum, finde ich, ist ganz viel Möglichkeit der Steuerung, nämlich zu schauen, okay, wenn ich das jetzt rausbringen möchte, was heißt das dann für mich an Stundeneinsatz? Geht sich das überhaupt aus? Ist das ganze Ding dann eigentlich profitabel? Will ich mich eigentlich mehrere Wochen vielleicht, wenn es irgendein Gruppenkurs oder was auch immer ist, in meiner jetzigen psychischen, körperlichen Verfassung an so ein Programm binden, ja? Oder spürt sich's für mich gerade noch was ganz anderem an? Das heißt, das ist wirklich so das Wesentliche für mich, weil du gefragt hast, wie Achtsamkeit einsetzt, ist natürlich ein kleiner Funke, ein kleiner Teil, aber zwischen Reiz und Reaktion diesen Raum wirklich zu nutzen, der da ist. Und dann eben nicht in Dinge reinzustolpern. Und warum kann ich das sagen? Weil ich das natürlich jahrelang so gemacht habe, ohne nur einmal drüber nachzudenken, was das für mich für Folgen hat. Ich habe, weiß ich nicht, bei irgendeinem Café einmal mit einer Kollegin von mir ein Printmagazin gegründet, ja, und habe dann gesagt, naja, wir machen so ein paar Seiten und so weiter. 3 Monate später ist dieses Ding mit uns abgefahren und dann waren es plötzlich 100 Seiten und 2 Ausgaben im Jahr und so weiter. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, wie bin ich hier hingekommen? Ja, weil ich mir niemals überlegt habe, was das für Folgen für mich hat. Ja? Und das versuche ich jetzt halt auch mitzugeben.
Ja, das hast du schön beschrieben mit diesem Zwischenraum, den die Achtsamkeit immer bildet, ne? Also ich sage immer auch diesen Puffer oder diesen geschützten Raum, bevor man auf etwas reagiert, dass man da wirklich in die Reflexion und die Beobachtung kommt und schauen kann, entweder bei einem Trigger oder eben bei einer Entscheidung, bei einer wichtigen Entscheidung tatsächlich, ja. Du hast ja auch erwähnt, und natürlich ist es mir auch passiert, dass man sich auch in der Selbstständigkeit halt eben schnell begeistert für etwas, eine neue Idee, ein neues Produkt, was auch immer. Und dann schlittert man da irgendwie rein, wie du in deinem Magazin oder ich auch in der Vergangenheit, in viele Sachen. Und wie können wir erkennen, wann es Zeit ist, davon loszuhalten? Wir sind ja auch jetzt bald in der Zeit der Rauhnächte, wo es auch viel um Loslassen geht und eben unser Business anders auszurichten. Also was sind so Punkte oder so Zeichen, die sagen, hey, es ist Zeit, Tschüss zu sagen und vielleicht nochmal neu sich zu orientieren?
Meinst du jetzt Projekte oder das gesamte Businessmodell?
Allgemein würde ich sagen, ja.
Allgemein. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das wirklich auch körperlich und psychisch spüre. Ja, also wenn ich merke, und da bin ich sicherlich sehr verwöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen, es macht mir nicht mehr so viel Spaß oder es belastet mich vielleicht oder ich stehe in der Früh auf und denke mir, jetzt muss ich mich mit dem beschäftigen, eigentlich überhaupt keinen Bock. Ja? Das sind für mich ganz wesentliche Anzeichen, da nochmal genauer hinzuschauen und genauer reinzuspüren. Und ich bin schon der Meinung, ich habe wirklich sehr, sehr viel losgelassen, auch in den letzten Jahren in meinem Business. Du hast ja diesen Podcast, also erwähnt, dass ich 170 Podcast-Folgen gemacht habe und ich habe eben einen ganzen Podcast mit 130 Podcast-Folgen komplett auf ruhend gestellt und auch einen Instagram-Kanal, der mit ganz vielen Followern war und so weiter, viel, viel losgelassen. Und ganz oft fällt das Loslassen so schwer, weil wir so viel Zeit da reingesteckt haben und so viel Liebe. Und der zweite Punkt ist, weil wir uns sehr oft, und das merke ich auch bei meinen Mentees, sehr stark dann auch mit diesem Projekt, mit diesem Produkt, mit diesem Angebot oder mit diesem Unternehmen identifizieren und wir unsere berufliche Identität daraus ziehen. Und ich finde, man sollte das nicht zu, ja, zu gering schätzen, wie herausfordernd es sein kann, sich zu einem Teil dann von dieser Identität zu lösen, wenn man was loslässt. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum das so schwer fällt. Meine Einstellung ist, wenn es mich nicht glücklich macht, wenn es mich belastet, dann muss ich einfach was ändern. Ich möchte jeden Tag mit Freude meine Arbeit machen. Und das ist ja das Schöne am Selbstständigsein. Du hast das früher mit dem Boot gesagt, wir können das Boot ja immer woanders hinsteuern. Ja.
Ja. Nee, was du gerade gesagt hast, hat mir auch persönlich gerade einen sehr tollen Impuls gegeben. Danke dafür, weil ich bin ja gerade in der Veränderung. Ja, welchen ersten kleinen, aber wirkungsvollen Schritt kann vielleicht jemand, der zuhört und selbstständig ist, vielleicht heute noch machen, um achtsamer mit sich oder dem Business oder sich selbst im Business umzugehen? Was wäre so der erste Schritt, wo du sagen würdest, hier kann man anfangen?
Ja, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, aber der erste Schritt ist für mich wirklich, und das sage ich auch meinen Mentees ganz am Anfang, nimm dir einen Stapel Papier und leg den in die Nähe von deinem Schreibtisch oder von deinem Arbeitsplatz und schreib dir wirklich einmal für 10 Tage auf, was du den ganzen Tag tust. Weil das oft so viel Klarheit bringt, ja. Ich arbeite ja auch mit Frauen, die zum Beispiel Kinder haben, und die schreiben sich dann eine Stundenanzahl X hin und sagen, na, okay, so 25 Stunden in der Woche, das wäre super, ja, wenn ich das investiere an Zeit. Und dann kommen sie bei der Übung zum Beispiel drauf, ich habe aber eigentlich nur 15, weil ich bin so viel mit zum Arzt fahren und beim Elternverein und dort bin ich und dort bin ich, dass ich gar nicht auf diese Stunden komme, die ich eigentlich habe. Und das ist für mich wirklich der erste Schritt, hier mal Klarheit darüber zu haben, wo fließt denn deine Zeit überhaupt rein? Und dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, jetzt investiere ich aber so viel Zeit. Was kommt denn da eigentlich für mich? Was springt denn da für mich eigentlich raus? Ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, der erste kleinste Schritt, den man machen kann, der eigentlich eh schon ein relativ großer ist.
Stimmt. Ja, sehr
Ja.
wirkungsvoll, ja. Wie schaffst du es, so zwischen Familie und Business eine Balance zu finden? Hast du bestimmte Rituale? Wie planst du die Woche oder den Monat oder den Tag? Wie gehst du da für dich heran?
Ja, mein Business plant sich um die Familie. Das ist auch eine bewusste Entscheidung, die ich für mich so getroffen habe. Ich habe viele, viele Jahre sehr darunter gelitten, dass ich immer der Meinung war, meine Care-Arbeit, die Zeit, die ich mit meinen Kindern, mit der Hausübung oder was auch immer verbringe, die Hausarbeit und so weiter, das muss alles irgendwie nebenher gehen. Und das war auch für mich in meiner ganz persönlichen Wertigkeit immer weniger, viel, viel weniger wert als die Arbeit zum Beispiel für mein Business oder mit meinen Kundinnen. Und das habe ich vor einigen Jahren ganz radikal verändert, dass das eben gleich viel wert für mich ist. Da habe ich sehr viel an mir gearbeitet, um dorthin zu kommen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sich mein Wochenkalender ergibt sich dadurch, dass ich mal als allererstes mir eintrage, wann haben die Kinder Schule, wann haben sie Nachmittagsunterricht, wann sind meine Zeiten, an denen ich arbeiten kann. Weil ich muss dazu sagen, und das geht vielleicht einigen anderen auch so, mit meinem Mann kann ich unter der Woche nicht rechnen. Also der ist in einem 40-Stunden-Job, der fährt in die Firma und fährt wieder zurück. Also ich kann jetzt am Abend wieder zurück, kann jetzt nicht sagen, der soll jetzt sich am Nachmittag um die Kinder kümmern oder so. Und die Balance finde ich tatsächlich für mich, dass ich mir vorher ganz klare Regeln festlege, wie viel ich arbeiten darf. Und das überschreite ich auch in den allermeisten Fällen nicht. Und das trage ich mir auch vorher als Arbeitszeiten in meinen Kalender ein. Und ja, und so ergibt sich dann schon grundsätzlich diese Balance, dass ich eben weiß, okay, da bin ich für meine Kinder da, da bin ich für meine Arbeit da. Und was ich sicherlich auch gelernt habe, sind zwei sehr, sehr wesentliche Dinge. Das erste ist, meinen Perfektionismus abzulegen. Ich war fürchterlich perfektionistisch. Also wirklich, sehr, sehr schlimm. Es war nie irgendwas gut genug und ich habe dann noch stundenlang an was herumgefeilt. Das hat eh kaum jemand zu schätzen gewusst. Aber für mich war es damals sehr, sehr wichtig, also das abzulegen. Und einer meiner wichtigsten Sätze ist wirklich, bist du bereit, andere zu enttäuschen, um selbst gut zu dir zu sein? Und das ist ein, ja, sehr, sehr harter Satz für viele. Viele mögen den gar nicht so gerne. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, mir den immer wieder vor Augen zu halten, weil ich in einer Woche, wenn ich voll bin mit Terminen und dann möchte noch jemand einen Termin haben und ich merke aber, das wird mir zu viel, dann einfach sehr gut sagen kann, ich muss dich jetzt leider enttäuschen, ich habe diese Woche keinen Termin mehr, aber wir können uns gerne nächste Woche einen ausmachen. Und das ist für mich so der Reminder, immer wieder bei mir einzuchecken und zu schauen, geht es mir gut? Und auch bei meinen Kindern ist das so. Ja? Meine Kinder wissen auch, sind jetzt aber auch schon ein bisschen älter, mit 11 und 14, die wissen auch, dass wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, dass sie sich dann auch mal selbst beschäftigen müssen. Ja.
Ja, das sind wichtige Themen, die du angesprochen hast. Danke für den Einblick und für die vielen tollen Impulse. Es geht sehr stark um Grenzen setzen, Nein sagen lernen, Nein sagen können und auch um Perfektionismus. Und da wollte ich tatsächlich andocken, weil du es angesprochen hast. Und zwar, was wäre denn dein bester Tipp für uns, für alle Selbstständigen und eben nicht in diese Perfektionismusfalle zu tappen?
Für mich, mir hilft die Frage, immer die Frage zu stellen, ist es hilfreich und nicht, ist es gut genug oder perfekt?
Oh, ja.
Weil ich finde, hilfreich ist schneller mal was, ja? Kann das hilfreich sein? Ein Canva-Dokument, wo ich wichtige Sachen reinschreibe und ich habe wirklich ein sehr ausgeprägtes ästhetisches Auge, ist sicherlich auch dann hilfreich, wenn man jetzt nicht noch die 46. Musterzeile einbaut und das noch dreimal ausschmückt und dann noch fünfmal umformatiert und sich dann überlegt, die andere Vorlage ist eigentlich viel toller, jetzt schmeiße ich das Ganze noch einmal von dort nach dort und so weiter. Hilfreich ist es auch in der Version, wo du sagst, okay, da sind keine Fehler drin, die wichtigsten Infos sind drin und es schaut ansprechend aus, dann raus damit. Ja? Also eher sich zu fragen, ist es hilfreich und nicht, ist es perfekt genug. Ja?
Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, die, glaube ich, wenn man sich das aufschreibt, wenn jemand, ich höre es tatsächlich sehr oft, wenn ich mal, es sagen Menschen zu mir, wenn ich mal mit Canva anfange, dann kann ich nicht aufhören, weil ich es immer besser, perfekter machen muss. Und eben dann diese Frage zu haben, ist es hilfreich, so wie es jetzt so aufgestellt ist? Oder auch eine Angebotsseite, eine Webseite innerhalb der Website. Finde ich ganz toll. Ist das hilfreich? Ja. So, super, danke. Ich denke, es werden bestimmt ein paar HörerInnen unter uns sein, die gerade am Anfang der Selbstständigkeit stehen. Und ich möchte mich tatsächlich auch eher hier den Frauen widmen. Was möchtest du Frauen mitgeben, die gerade am Anfang der Selbstständigkeit stehen?
Ja, ganz was Wesentliches, nicht zu denken, du musst das alleine schaffen. Also, das finde ich so faszinierend, dass wir uns bei allen möglichen Unterstützung holen, wenn du ein Haus bauen möchtest oder wenn du ein Bad renovieren möchtest oder diverseste andere Dinge. Aber um die Selbstständigkeit kursiert noch immer die mehr. Das musst du irgendwie alleine hinkriegen. Und da wirklich von Anfang an den Weg zu gehen und zu sagen, ich hole mir Unterstützung, was auch immer das ist, ja, Das ist wirklich ganz, ganz wesentlich, weil das merke ich bei meinen Mentorings, dass dann viele Frauen zu mir kommen, die eben selbst lange rumprobiert haben und dann erschöpft und verunsichert sind, weil sie das Gefühl haben, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen oder alle anderen schaffen es, nur ich nicht. Und jetzt bin ich im dritten Jahr und noch immer kann ich mir im Monat nichts auszahlen, also kein Gehalt sozusagen auszahlen. Und warum geht das bei allen und bei mir geht es nicht? Also dieses ständige Selbstgeißelung und dieses, ja, dieses Erschöpftsein und auch dieses, ja, diese Verunsicherung, die kann man sich ersparen, wenn man sich Unterstützung sucht. Aber, muss ich dazu sagen, bitte Augen auf bei der Coachwahl oder bei der Programmwahl oder was auch immer du dir dann sozusagen als Unterstützung holst. Denn es ist wirklich wesentlich, dass du dir jemanden suchst oder ein Programm suchst, das dich eben nicht durchschleift, das habe ich ganz oft erlebt bei Frauen, die da durchgeschliffen worden sind und dann eigentlich sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben und eigentlich nicht wirklich eine gute Unterstützung bekommen haben. Und das hinterlässt wirklich Spuren, ja.
Ja, das ist sehr wichtig, dass du nochmal das betont hast, weil ich bekomme da auch vieles mit. Besonders vielleicht das erste Programm, das man sich holt, ist dann vielleicht doch nicht das Passende, weil es halt nicht zur Persönlichkeit passt oder zur Art und Weise, wie wir ein Business führen möchten. Ich finde es auch wichtig, weil ich meine, als ich selbstständig geworden bin, war das Internet gerade mal so, dass Menschen quasi Selbstständige sich irgendwelche Informationen holen könnten, aber es war noch nicht so weit wie heute. Ich denke, heute kann man sich, bevor man in die Selbstständigkeit eintaucht, viele Informationen holen im Sinne von, wie kann Selbstständigkeit ausschauen? Ich habe auch so eine Podcast-Folge, die ich betitelt habe, Selbstständigkeit als Spektrum. Also, was sind so verschiedene Facetten von Selbstständigkeit? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder wie geht Marketing auf verschiedensten Arten und Weisen? Also, Marketing ist nicht nur gleich Social Media, was viele denken, sondern es kann auch so sein, es kann auch so sein, es kann auch so sein. Also wirklich viele Infos einholen und dann eben, wie du sagst, dann auch abwägen, wo kann ich eine Stütze finden? Wo kann ich mich vielleicht einer Community anschließen mit Gleichgesinnten? Oder welches Programm resoniert mehr mit meinen Werten auch? Also wo sehe ich mich wieder? Ich glaube, das braucht dann eben auch Zeit, um die richtige Entscheidung zu treffen und nicht zu überstürzen, ja.
Ja, und da sich auch nicht drängen zu lassen, das möchte ich wirklich auch sehr, sehr betonen. Ja? Wenn du mehrere tausend Euro in irgendein Programm von irgendjemandem investierst, dann hast du als Kundin das Recht dazu, entweder zuerst einmal ein Gespräch mit der Person zu haben oder dir auch Bedenkzeit zu nehmen. Also ich höre das ja oft, dass dann wenn es dann überhaupt die Möglichkeit gibt, mit irgendjemandem persönlich zu reden, im Erstgespräch dann sofort die Entscheidung getroffen werden muss, weil sonst der Preis um 1500 Euro steigt oder so. Also da würden bei mir schon alle Alarmglocken läuten, ja. Das wirklich, nimm dir die Zeit, nimm dir die Ruhe, Slow Business, genau, Slow Growth, nimm dir die Zeit, nimm dir die Ruhe und lass dich von niemandem wo reinrennen.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, außer du möchtest uns noch etwas mitgeben heute, was für dich sehr wichtig ist, dann sehr gerne.
Na, ich glaube, das war eine sehr, sehr runde Geschichte. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist wirklich auch, dass wir uns alle erlauben dürfen, unser eigenes Tempo zu finden. Und dass wir auch wirklich Rücksicht nehmen dürfen auf unsere ganz persönlichen Umstände, auf unsere körperlichen und mentalen Umstände, auf unsere Gesundheit und dass es kein vorgegebenes Tempo im Business gibt, es gibt nur deins.
Schön gesagt und ein zweites schönes Schlusswort von dir. Danke dir. Und wenn sich jemand nun denkt, ja, wie die Karin das alles erzählt, das resoniert mit mir sehr stark, ich würde gerne mit ihr zusammenarbeiten. Wie kann das stattfinden und wo?
Ja, also du kannst mit mir im 1:1 zusammenarbeiten, also im 1:1 Mentoring oder eben in den Slow Growth Club kommen. Und wenn der gerade nicht offen ist, dann gibt es eine Warteliste auf karingrafkaplane.com.
Sehr schön. Ich werde natürlich alles verlinken in den Shownotes, damit die Menschen zu dir finden, die Interesse haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses so schöne und entspannte Gespräch und für die tollen Impulse, die du uns heute gegeben hast. Ganz lieben Dank.
Ich danke dir von Herzen. Es war wirklich wunderschön bei dir zu sein. Es ist so angenehm, mit dir zu sprechen.
Dankeschön, ebenfalls. An dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir gefällt, was du hörst, kannst du den Podcast bitte gerne bewerben, natürlich auch bewerben, aber auch bewerten, indem du ihm viele Sterne gibst auf der Plattform, wo du dich gerade befindest. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Ganz lieben Dank, bis bald, ciao, ciao und Servus.